Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Der Studienkompass bedeutet für mich, Chancen zu schaffen und dazu beizutragen, dass junge Menschen so gestärkt werden, dass sie ihre eigene Zukunft gestalten können.
Für mich bedeutet der Studienkompass erhöhte Chancengleichheit und das herkunftsunabhängig.
Der Studienkompass bedeutet für mich eine Win-Win-Win-Situation für die Teilnehmenden, für die MentorInnen und vor allen Dingen auch für die Organisationen, Institutionen, weil ich ganz fest überzeugt bin, dass Mentoring einen Kulturwandel antreiben wird und hervorbringen wird.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute mit einer Spezialfolge. Wir sind nämlich Teil eines Podcastons, bei dem viele Podcaster eine gemeinnützige Organisation vorstellen, um ihr zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Da sind über 2500 Podcasts aus 65 verschiedenen Ländern beteiligt und wir sind darunter.
Und es ist nicht nur eine Spezialfolge, weil wir eben Teil des Podcastons sind, sondern ihr habt es vielleicht gemerkt, dieses Mal haben wir die Statements auch an den Anfang gestellt und auch nicht ohne Grund, denn jetzt wisst ihr bereits, wenn ihr gut zugehört habt, welche Organisation wir euch heute vorstellen, nämlich den Studienkompass. Das ist ein Stipendienprogramm für den Übergang von Schule in Studium oder Ausbildung.
Ja, und wie ihr euch denken könnt, es gibt natürlich viele gemeinnützige Organisationen, die auch das Thema Lernen zum Ziel oder zum Inhalt haben. Natürlich auch gerade in der Schulförderung und viele finanzielle Stiftungen. Und wir haben uns aber eben speziell für den Studienkompass entschieden, weil es ein Thema ist, das bei uns in anderen Podcasts auch immer schon mal zur Sprache kam, eben wie man diesen Übergang von Schule ins Berufsleben über eine Ausbildung hinweg gut gestaltet, damit die jungen Menschen einen Beruf finden, der zu ihnen passt und sie auch die entsprechenden Kompetenzen dafür erlernen können.
Und das Ganze hat natürlich dann auch positive Auswirkungen auf unseren gesamten Arbeitsmarkt, wenn Menschen eben in den Jobs sind, die zu ihnen passen, wo sie dann die entsprechende Leistung bringen können, weil es das ist, was sie gut können. Und das sieht man auch ein bisschen an den Initiativpartnern des Studienkompass. Das ist die Deutsche Bank Stiftung, die Akademie für innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft.
Ja, und das sind die drei Initiativpartner. Jetzt wollen wir aber mal schnell unsere drei Gäste vorstellen, die wir zu dem Thema nämlich dabei hatten, die ihr vorhin schon gehört habt. Das ist einmal Stefanie Lüke, die bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft das Cluster Schule und Übergänge leitet und dann eben für die Stiftung das Programm Studienkompass betreut.
Unser zweiter Gast, der einzige Mann in der Runde, ist Ryan Tafik. Er ist aus Dresden und im letzten Förderjahr des Studienkompass. Das heißt, er berichtet aus Teilnehmerperspektive, hat im letzten Jahr sein Abitur gemacht und inzwischen studiert er dual in Heilbronn im Bereich BWL und hat auch schon an der Entrepreneurship Talent Academy teilgenommen.
Und unser dritter Gast ist Dr. Julia Steinhausen. Sie ist ehrenamtlich als Mentorin im Studienkompass aktiv und sie ist auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Paderborn im Bereich Mentoring tätig.
Ja, und alle drei können jetzt aus ihrer jeweiligen Perspektive aufzeigen, welche Relevanz es eben hat, im Übergang von Schule zu Studium und Ausbildung unterstützt zu werden. Und es geht nicht nur um das Programm des Studienkompass und wie es aufgebaut ist, natürlich auch, das werdet ihr gleich noch im Detail erfahren, aber eben auch explizit darum, was sind es denn für Unterstützungsmöglichkeiten oder Optionen, die gebraucht werden, sind es Informationen über Studienmöglichkeiten, Finanzierungsoptionen, ist es eben eine Stärkung der akademischen Laufbahn, welche Kraft haben Netzwerke zum einen mit MentorInnen, aber auch mit anderen Geförderten, was kann das am Ende für die Berufswahl aussagen? Also ganz viele unterschiedliche Fragen bis hin zu Bildungsgerechtigkeit und die Auswirkungen auf unsere Unternehmenslandschaft und den Arbeitsmarkt und den Gründerspirit eigentlich auch. Also ich könnte
so,
noch sehr, sehr viel
ich dich mal, weil du jetzt doch einen sehr großen Cliffhanger aufgebaut hast. Ich würde jetzt einfach sagen,
ab ins Gespräch.
Gespräch.
Wir freuen uns heute, eine kleine Spezialfolge aufzunehmen im Rahmen des Podcastons und haben hier den Studienkompass ausgewählt und haben drei Menschen gefunden, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive mit uns darüber sprechen, was dieses Programm ausmacht. Und damit geht erstmal ein herzliches Hallo an Stefanie, Julia und Ryan.
Hallo.
Hallo zusammen.
Und wir haben schon festgestellt, sind auch gut in Deutschland verteilt, Berlin, Paderborn, Nähe Frankfurt und wir hier aus Freiburg und das an einem sehr, sehr sonnigen Vormittag. Insofern,
beste Voraussetzung.
Genau, freuen wir uns jetzt auf unser Gespräch und steigen gleich mal bei dir ein, Stefanie. Jetzt habe ich schon gesagt, ihr kommt alle von dem Studienkompass und natürlich müssen wir jetzt unsere HörerInnen erstmal abholen. Was steckt denn hinter dem Studienkompass? Was macht dieses Programm aus?
Der Studienkompass, der ist ein Stipendienprogramm für Jugendliche, deren Eltern nicht studiert haben. Also für junge Menschen mit Potenzial, aber ohne akademische Vorbilder oder Unterstützung im direkten Umfeld. Und es ist eben so, dass diese Zielgruppe oft ein bisschen weniger Möglichkeiten hat, sich über das, was nach dem Abitur so geboten ist, zu informieren. Und sie deshalb auch größere Hürden überwinden müssen auf dem Weg in die nächste Etappe.
Das heißt, euer Ziel ist die Unterstützung der jungen Menschen in diese nächste Station, nämlich Ausbildung, Studium und damit natürlich einen weiten Blick auf den Berufseinstieg. Was ist denn da euer Hauptantrieb? Warum sagt ihr, diesen Übergang müssen wir so stark unterstützen?
Na, unser Ziel ist eigentlich ganz klar, wir wollen mit dem Studienkompass dazu beitragen, dass Bildungschancen in Deutschland nicht von der Herkunft abhängen. Es ist tatsächlich in Deutschland so, dass Kinder aus nicht akademischen Familien deutlich seltener ein Studium aufnehmen als Kinder aus akademischen Familien. Tatsächlich sind 25 von 100 Kindern aus nicht akademischen Elternhäusern, die ein Studium aufnehmen. Und wenn die Eltern studiert haben, sind es 78 von 100 Kindern. Also es ist ein krasses Ungleichgewicht. Und daher würde ich sagen, so zusammengefasst ist unser Hauptantrieb Chancengerechtigkeit. Also die Möglichkeit für alle jungen Leute, ihre Potenziale auszuschöpfen.
Und worin seht ihr das? Also wenn du sagst, es gibt so eine Schere zwischen akademischen und nicht akademischen Familien, ist es dann, sind es die Informationen, das Wissen um die Möglichkeiten oder wo wollt ihr da einschreiten?
Ich glaube, die Herausforderungen, die unsere Zielgruppe hat, sind so unterschiedlich. Das eine ist es ganz klar Wissen und Orientierung. Also welche Berufsfelder gibt es, welche Studienfächer, welche Ausbildungsberufe oder auch ganz zentral, wie finanziere ich ein Studium, kann ich mir das überhaupt leisten? Das ist so die eine Seite. Aber die andere Seite ist dann auch noch so Fragen zur Selbstwirksamkeit. Also passe ich überhaupt zum Beispiel an die Uni, schaffe ich ein Studium? Gerade wenn zu Hause die Vorbilder fehlen, ist es ein bisschen schwieriger und die Hürde einfach größer. Und die es dann auch durchziehen und zum Beispiel schaffen und an die Uni kommen, da merkt man dann, wenn der Realitätsabgleich kommt, auch so ein bisschen den Schock, oh Gott, jetzt bin ich hier, ich bin die Einzige oder der Einzige, der irgendwie anders ist. Und wenn auch hier die Netzwerkstrukturen nicht da sind, ist es eben ganz schwer, auch dabei zu bleiben. Ich kann dazu auch, also ich finde auch spannend, das sieht man ja auch an Abbruchzahlen. Ne? Also wir haben im Studium Abbruchzahlen im Bachelorstudium von je nach Fach ein Viertel bis ein Drittel und in der Ausbildung brechen ja auch ungefähr gleich viele die Ausbildung wieder ab. Und wenn man da fragt, was sind Gründe, dann ist es oft sowas wie falsche Erwartungen oder falsche Informationen oder zu wenig Informationen und mangelnde Passung oder einfach Überforderung.
Würdet ihr denn sagen, wir schauen gleich drauf, wie ihr das genau macht und was ihr anbietet, aber würdet ihr sagen, ihr schafft es auch, dieses Ziel zu erreichen, also Jugendliche aus nicht akademischen Familien tatsächlich so zu unterstützen, dass sie ihren Platz finden?
Auf jeden Fall. Also wir erreichen das Ziel auf jeden Fall. Das zeigen Befragungen und Evaluationen unseres Programms. So im Durchschnitt studieren 90% unserer Teilnehmenden und so 15-20% machen eine Ausbildung. Also man sieht, manche machen auch beides. Und aus diesen Befragungen geht auch wirklich hervor, wenn man aufs Studium blickt, dass die Teilnehmenden sagen, der Studienkompass hat geholfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen, die man gerade als Erstakademikerin oder als Erstakademiker hat. Und viele sagen auch, sie hätten sich ohne den Studienkompass nicht getraut, den Weg an die Uni zu gehen. Und jetzt kann ich hier auch nochmal den Bogen zu den Abbruchzahlen schließen. Man sieht es dann auch bei uns tatsächlich. Die ins Studium gehen oder in die Ausbildung gehen, da sind die Abbruchzahlen deutlich geringer. Wir haben knapp 4% im Studium und 1,1% in der Ausbildung. Also man sieht, wenn die Informationsbasis und die Zuversicht stimmen, dann werden die gewählten Wege einfach seltener abgebrochen.
Dann gehen wir doch mal richtig ins Programm rein und du erzählst uns mal ein bisschen, wie es denn aufgebaut ist und vor allen Dingen vielleicht zum Einstieg erstmal, wer kann sich denn dann dafür alles bewerben? Jetzt hast du vorhin schon ein Kriterium genannt, dass im Prinzip die Eltern noch keine tertiäre Bildung haben. Was sind denn weitere Kriterien?
Eigentlich ist es das Hauptkriterium. Also die Eltern dürfen nicht studiert haben, beziehungsweise Eltern, die den Studienabschluss in Deutschland, nicht in Deutschland erworben haben. Das kann man sich auch bewerben. Und man muss so 2 Jahre vor dem Abitur stehen, weil das Programm geht 3 Jahre lang. Also es ist ein relativ intensives Programm, weil unsere Philosophie eben auch ist, Studien- und Berufsorientierung braucht Zeit und hängt eben auch viel mit der Persönlichkeitsentwicklung zusammen. Also wir starten 2 Jahre vor dem Abitur und begleiten dann noch 1 Jahr im Übergang, also in Ausbildung oder Studium. Und es geht eben bei uns nicht darum, was will ich studieren, sondern es geht darum, was kann ich, wo sind meine Stärken, wie kann ich mir meine Zukunft vorstellen. Und dann starten wir, wenn das Programm losgeht, eben auch nicht damit, dass wir einen Katalog an Ausbildungen oder Studiengänge verteilen, sondern es geht um Selbstreflexion. Es geht darum, dass die jungen Leute lernen, Entscheidungen für sich zu treffen. Und es geht auch darum, dass sie Netzwerke aufbauen, die dann später, wenn zum Beispiel auch mal Herausforderungen auftreten, unterstützend wirksam sein können.
Das heißt aber, das Programm richtet sich schon speziell an SchülerInnen, die das Abitur als Abschluss haben. Also ihr geht jetzt nicht an Realschulen oder andere Schulformen damit.
Nee, genau. Also es geht uns um den Übergang vom Abitur in die nächste Etappe. Und da richten wir uns an Jugendliche in der Sekundarstufe 2, also die das Abitur machen.
Und aber auch nochmal nur, um es ganz explizit zu sagen, er heißt Studienkompass, aber es muss nicht unbedingt ein Studium werden, wenn ihr eben die SchülerInnen unterstützt, zu finden, was zu ihnen passt.
Ganz genau. Also es geht uns wirklich darum, dass die Jugendlichen was finden, was zu ihnen passt und es eben unabhängig von elterlichen oder traditionellen Rollenvorbildern in der Familie. Wenn jemand feststellt, eine Ausbildung ist das Richtige, dann ist das für uns auch genauso ein Erfolg, weil die Haltung, die wir auch vermitteln wollen, ist eben auch die des lebenslangen Lernens. Es geht das ganze Leben darum, Entscheidungen für sich zu treffen. Manche beginnen eine Ausbildung und danach schließen sie ein Studium an. Manche machen auch erst ein Studium und dann eine Ausbildung. Wichtig ist aber, dass man eben für sich immer evaluieren kann, was sind eigentlich meine Ziele, wo will ich hin und wie kann ich meinen eigenen Weg gut gestalten.
Jetzt gibt's ja auch die Berufsberatung bei der Bundesagentur für Arbeit, die ja viele in der Phase in Anspruch nehmen. Was könnt ihr denn mehr sozusagen? Wie beratet ihr mehr? Wie wird das dann eben nochmal vielleicht ein Stück weit individueller? Und ihr macht das ja auch viel länger. Also die Berufsberatung ist ja normalerweise ein kurzer Beratungstermin, so zumindest wie ich das noch in Erinnerung habe vor langer Zeit. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat. Aber genau, was beinhaltet denn dann euer Programm? Wie startet ihr denn da, um Orientierung zu geben?
Also genau, es ist dieses Individuelle und dieser sehr lange Zeitraum. Also wir starten mit, es gibt Workshops, es gibt Coachings, es gibt digitale Trainings und es gibt eben ein ganz, ganz großes Netzwerk, mit dem man sich austauschen kann. Und unsere Treffen finden in der Regel immer in der Region auch statt, wo man im Studienkompass mit dabei ist. Also wir sind ja in ganz vielen unterschiedlichen Regionen in Deutschland vertreten. Und dann gibt es aber auch noch so bundesweite Treffen, wo wir so Themen reinbringen, um den Blick über den Tellerrand zu schärfen. So Themen wie Gründung wird sehr viel nachgefragt, MINT oder auch kulturelle Bildung und Werteorientierung. Und dann, und da kann ich vielleicht auch auf Julia überleiten, ist ja ein ganz zentraler Bestandteil von unserer Förderung auch, dass die Jugendlichen während des ganzen Zeitraums von ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren begleitet werden, die eben auch immer ansprechbar sind. Und unsere Erfahrung zeigt auch, dass es da eben nicht immer um Fragen geht, was will ich denn studieren, sondern es geht darum, manchmal auch ganz um Dinge, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich meine nächste Prüfung bestehen kann. Aber es sind eben Menschen da, die immer ein offenes Ohr haben und unterstützen.
Das ist wunderbar, dass du schon den Bogen zu Julia geschlagen hast. Wir sind gestartet mit, wir begrüßen 3 Leute und sprechen jetzt die ganze Zeit mit Stefanie. Aber eine Frage möchte ich dir noch kurz stellen. Also es ist ja eine Beratung, die ihr sozusagen bietet und die auch die Unterstützung, auch längerfristig über eben Mentoring begleitend. Ist es dann auch eine finanzielle Unterstützung?
Also das Stipendium ist ein rein ideelles Förderprogramm. Also die Jugendlichen bekommen kein Geld ausgezahlt, aber natürlich kostet das Stipendium Geld. Also wir zahlen für unsere Trainerinnen, für die Workshops, aber es kommt keine finanzielle Unterstützung zu den Jugendlichen.
Und du hast uns jetzt schon den Ball zugespielt, nämlich, dass es Mentorinnen gibt und die Julia ist einer von, darum haben wir sie ausgewählt. Aber trotzdem würde ich jetzt erst den Bogen machen zu Ryan und meine Stimme zu Wort kommen lassen, die eben selbst Teil dieses Programms war aus teilnehmenden Perspektive. Du wirst ja im Moment noch vom Studienkompass gefördert im letzten Förderjahr. Du bist schon im Studium und hast dich für ein duales BWL-Studium entschieden. Jetzt mal die Frage an dich, Ryan. Kannst du uns erzählen, inwiefern dir der Studienkompass geholfen hat, diesen Weg eben zu finden?
Ja, sehr gern. Also wie Stefanie bereits sagte, fördert der Studienkompass erste Akademiker. Und bei mir war das tatsächlich der Fall, dass meine Eltern nicht studiert haben und dann noch aus dem Ausland kamen. Das heißt, ich war da schon ein bisschen auf mich allein gestellt, wenn es darum ging, meine Orientierung da zu finden. Und so in der 11. Klasse bin ich dann durch eine Lehrerin auf den Studienkompass aufmerksam geworden, habe mir einfach gedacht, ich bewerbe mich mal, das klingt ganz gut. Und habe dann tatsächlich auch einen Platz erhalten in der Regionalgruppe Dresden und habe mich einfach darauf eingelassen, bei den Aufnahmeveranstaltungen teilgenommen, die Regionalgruppe kennengelernt und ganz schnell gemerkt, dass vor allem das Netzwerk super wertvoll für mich war. Und es war am bereicherndsten, würde ich sagen, die ganzen Mitstipendiaten kennenzulernen, sowohl aus der Dresdner Regionalgruppe, die man dann einfach vor Ort kennt und mit denen man sich öfters treffen kann, aber auch innerhalb des Wertekompass oder Mathekompass. Das sind so überregionale Veranstaltungen, bei denen man andere Stipendiaten des Studienkompass aus ganz Deutschland kennenlernt. Ich würde sagen, dieses Netzwerk und die Personen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, das hat mich bisher am weitesten gebracht. Und dann noch der Austausch mit meinen Mentorinnen aus Dresden. Das war immer super toll. Man konnte wirklich mit jeder Kleinigkeit zu denen gehen und die waren bereit, einem zu helfen, für einen da zu sein. Ich würde aber sagen, die Wissensvermittlung und die Menschen, die ich kennengelernt habe.
Und welche Art von Wissen war das dann? Also, dass du sozusagen gesehen hast, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt und Informationen bekommen hast, so wie es auch Stefanie vorher gesagt hat. Natürlich, je mehr man weiß, wie ein Studium, eine Ausbildung funktioniert, welche Bereiche es überhaupt gibt, desto besser kann man sich entscheiden. War es diese Form von Wissen oder war es mehr dieses, ich schaue mal, wo liegen eigentlich meine Kompetenzen und daraus entwickle ich dann eine Idee, wo es für mich hingehen könnte?
Ich würde sagen, am Anfang war es primär wirklich das Wissen, was es überhaupt so gibt. Ich war da auch von etwas Unsicherheit geprägt. Ich habe dann erst nach der 10. Klasse, nach meinem Realschulabschluss, aufs Gymnasium gewechselt. Und zu dieser Zeit war ich mir auch davor nicht ganz schlüssig, ob ich eine Ausbildung machen möchte, das Abi weiter oder danach ein Studium starten werde. Und da wurden mir dann erstmal die ganzen Möglichkeiten bekannt. Das weiß ich noch, da gab es ein Regionalgruppentreffen, wo uns die ganzen verschiedenen Wege aufgezeigt wurden, wo ich dann zum Beispiel erfahren habe, dass man auch mit einem Hauptschulabschluss später noch studieren kann, was mir gar nicht bewusst war. Und dass es nicht so diesen einen geraden Weg gibt, sondern dass man da einfach ja durch verschiedene Bildungsmöglichkeiten das finden kann, was einem liegt, was man machen möchte. Aber dann muss ich sagen, auch das Wissen, das ich von den Leuten bekommen habe und die Einblicke, die ich dann noch kennenlernen konnte durch den Studienkompass und innerhalb der Programme, auf die ich dadurch gestoßen bin, weil ich dann einfach gesehen habe, was andere machen. Ich habe gehört von Möglichkeiten, die es gibt, die mich dann inspiriert haben irgendwo, dass ich so ein bisschen mich umschaue und meinen Weg finde. Genau, also ich würde sagen, dass das Wissen, das die uns vermittelt haben von dem, was es so gibt, aber auch, dass ich bei anderen Personen gehört und gesehen habe, was die machen können, das hat mir am Anfang sehr geholfen.
Und was war dann der ausschlaggebende Grund oder die ausschlaggebende Info für dich, dass du dich für dieses duale BWL-Studium entschieden hast?
Ja, das ist tatsächlich eine Story, die lässt sich komplett auf den Studienkompass zurückführen. Und zwar
hervorragende Story.
habe ich die Mails bekommen zu dem Wertekompass oder Mathekompass war das damals. Das war ein Programm für Stipendiaten des Studienkompasses aus ganz Deutschland, auf das man sich bewerben konnte. Und dann ist man da für ein Wochenende hingefahren und konnte auch die Leute aus den anderen Regionalgruppen kennenlernen und an diesem Programm teilnehmen. Und da habe ich dann eine Person getroffen, die ebenfalls Stipendiat im Studienkompass ist, nämlich Faras. Und zufällig habe ich diese Person dann bei dem nächsten Workshop wieder getroffen. Und irgendwann ging es dann in die Entrepreneurship Talent Academy. Das ist ein Entrepreneurship-Stipendium, von dem ich ebenfalls durch den Studienkompass erfahren habe. Und dann war die Person da wieder, hatten wir uns zufällig getroffen. Und dadurch hat sich dann auch eine Freundschaft gebildet. Und wir sind auch außerhalb des Studienkompasses in den Austausch geraten. Und dieses duale Studium, was ich derzeit mache mit Accenture, das hat der Fahrer schon ein Jahr vor mir angefangen. Und ich habe das halt mitbekommen, dadurch, dass er dann mein Freund war und wir häufig darüber gesprochen haben und er mir da auch ein bisschen geholfen hat, was meine Unsicherheiten angeht. Und am Anfang muss ich sagen, war ich recht skeptisch und ich wusste gar nicht, ob das so der Weg ist, den ich einschlagen möchte. Aber ich habe dann immer mehr darüber erfahren können und auch Kollegen von ihm kennengelernt, sodass ich dann mich dafür entschieden habe.
Das heißt, du würdest sagen, für dich war es wirklich so, dass sich der Studienkompass da jetzt erstmal zum richtigen Weg geführt hat?
Ja, also ohne den Studienkompass wäre ich jetzt nicht auf dem Weg, auf dem ich bin. Und da wurden mir schon Türen geöffnet, von denen ich vorher nicht wusste, dass es die gibt.
Das ist eine schöne Message.
Erstens, aber ich wollte noch kurz nachfragen, diese Entrepreneur Talent Academy, ist die jetzt Teil des Studienkompass oder ist das etwas, wo man dann über den Studienkompass drauf aufmerksam gemacht wird sozusagen? Was steckt da genau dahinter?
Ich kann dazu, glaube ich, kurz die Genese erzählen und dann kann ja Ryan noch ein bisschen was zu Entrepreneurship Talent Academy erzählen. Also der Studienkompass hat ja viele verschiedene Partnerinnen und Partner, die sich engagieren und wir machen diese Zusatzangebote wie Mathe-Kompass, Werte-Kompass oder auch Entrepreneurship-Kompass immer in Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern. Und weil diese Nachfrage zu dem Thema Gründen wirklich groß war, konnten wir das sogar in einen Spin-off bringen und als eigenständiges Stipendienprogramm veröffentlichen, sodass es jetzt die Entrepreneurship Talent Academy als eigenständiges Stipendienprogramm gibt an 3 Standorten in Deutschland, wo sich aber auch die Jugendlichen aus dem Studienkompass immer noch mitmachen und bewerben können.
Das heißt, das Gründen ist für dich, Ryan, tatsächlich auch ein Ziel oder könnte ein Ziel sein?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, die ganzen Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe, die haben mich sehr inspiriert und ich bin so ein bisschen in diese Gründungsbubble geraten. Auf der Entrepreneurship Talent Academy habe ich auch Leute kennengelernt, mit denen ich mittlerweile eine Initiative gestartet habe, wo wir uns auch um gründungsinteressierte Jugendliche kümmern und damit durch Veranstaltungen versuchen, die gut zu betreuen und einfach so ein kleines Sprungbrett denen zu bieten. Und die Entrepreneurship Talent Academy hat das auf jeden Fall verstärkt, dieses Zusammenkommen da, das Programm und die Dinge, die man lernen konnte, seien es jetzt der Prozess des Design Thinking Workshops, aber auch die Teamarbeit und die Ideenfindung mit Leuten zusammen, die man davor gar nicht kannte, und das Ganze dann auch zu pitchen, zu präsentieren und überzeugend rüberzubringen. Das war schon recht wertvoll.
Das heißt, es bilden sich immer weiter so ein bisschen auch Spin-offs, merke ich gerade. Ja, genau. Es startet alles mit dem Studienkompass, geht dann aber immer weiter noch in die Tiefe. Und jetzt
darf Julia.
Wollen wir doch auch mal Julia zu Wort kommen lassen. Stefanie hat dich vorhin schon erwähnt, weil du eben im Studienkompass als Mentorin tätig bist. Seit wann machst du das denn und vor allen Dingen warum?
Ich bin schon relativ lange Teil des Studienkompass-Netzwerks und auch total happy darüber, weil mich das quasi jetzt immer noch positiv beeinflusst. Ich bin selbst Erstakademikerin, also bin auch die Erste in der Familie, die studieren gegangen ist und komme auch vom Land, wo die Infrastruktur nicht so doll ist, was sozusagen das Bildungsangebot angeht, beziehungsweise auch geschweige denn die Studienmöglichkeiten. Und ich war damals schon überfordert von diesem grünen Buch der Studien- und Berufswahl. Ich weiß nicht, ob
ich kenn's auch noch.
Ja. Oh, das war wirklich meine Bettlektüre und fühlte mich da irgendwie total überfordert. Und auch gerade dieser Übergang dann ins Studium, ich habe es ja dann geschafft, wie man sieht, ins Studium zu gelangen, aber diese erste Zeit und dieses Fremdheitsgefühl, das wäre, glaube ich, deutlich weniger geworden, wenn man irgendwie diese tolle Begleitung gehabt hätte, die eben über diesen Übergang hinaus auch geht. Also nicht nur, ich hatte auch Berufsberatung in der Schule, ihr hattet es ja eben angesprochen. Ich musste aber ein bisschen schmunzeln, weil wenn es laut der Berufsberatung oder nach Berufsberatung gegangen wäre, dann wäre ich jetzt Hebamme oder irgendwas anderes, was mit Menschen zu tun hat. Also ich kann aber gar kein Blut sehen, also von daher. Im Krankenhaus sah ich mich jetzt irgendwie nicht oder in der Geburtsstation.
Das konnte man im Test nicht ankreuzen,
oder? Nein, das konnte man nicht ankreuzen. Genau, also von daher war es irgendwie, also habe ich von dem Programm erfahren und dachte, das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge, weil ich meine Erfahrung einfach weitergeben wollte, beziehungsweise das, was ich eben auch daraus gelernt habe, weil vieles kam eben so im Rückblick. Als ich angefangen habe zu studieren, war mir gar nicht bewusst, dass ich erst Akademikerin bin und irgendwie besondere Herausforderungen habe. Und jetzt in der Rückschau denke ich, oh ja, es wäre irgendwie an vielen Stellen vielleicht einfacher gegangen, es wäre mir besser gegangen vielleicht auch. Und das möchte ich einfach den Schülerinnen und Schülern, so gut es geht, irgendwie auch mitgeben.
Kannst du uns da nochmal so ein bisschen vielleicht auch persönlichen Einblick eben geben, wenn du schon sagst, da gab es einfach nochmal besondere Herausforderungen, die dir dann auch erst im Nachhinein ein Stück weit bewusst geworden sind, welches so diese Herausforderungen sind. Und das sind ja dann wahrscheinlich auch die Themen, mit denen die Geförderten zu dir kommen.
Ja, ganz genau. Es wurde ja eben auch schon angesprochen. Also zum einen die Auswahl, was ich überhaupt studieren kann. Ich hatte mich auch für ganz unterschiedliche Fächer beworben. Und eine ganz lustige Anekdote, allein die Infrastruktur an einer Universität, das war mir irgendwie gar nicht bekannt oder bewusst. Ich bin zum ersten Mal nach Paderborn dann zur Universität gefahren und ich wollte Erziehungswissenschaft studieren und dachte eben, okay, im Gebäude E, das ist wahrscheinlich die Erziehungswissenschaft. Nein, das ist sie nicht. Also so ganz naive Gedanken, die man so hatte. Und das wäre natürlich super gewesen, wenn man vorher mal einen Campus besucht hätte und sich da orientiert hätte. Oder BAföG, schlimmes Thema. Also mein Papa ist Bankkaufmann, der kennt sich eigentlich mit Formularen und Geld ja auch aus, aber diese Formulare fürs BAföG, die haben uns wirklich zur Weißglut getrieben. Ich weiß nicht, ob das heutzutage besser geworden ist oder anders geworden ist, aber sowas zum Beispiel. Oder allein wie ich eine Wohnung suche, wenn man keinen kennt in dem Ort. Da hilft natürlich der Studienkompass auch ungemein. Jetzt gerade, wo ich Ryan gehört habe, dass es ja auch diese bundesweiten Netzwerke jetzt viel stärker und vermehrt gibt. Das ist ja super, wenn ich jemanden aus dem Studienkompass in einer anderen Stadt kenne und dann fragen kann, ob ich vielleicht sogar auch da eine Nacht übernachten kann und mit den Campus angucken kann. Das ist ja direkt also eine super Voraussetzung für einen guten Einstieg, ne?
Welche Erfahrungen hast du jetzt mit Studienkompass-Teilnehmenden gemacht? Mit welchen Themen kommen die denn so zu dir, wo du sagen kannst, da kannst du als Mentorin unterstützen?
Ja, also das eine, also das ist dadurch, dass es so eine lange Begleitung ist, über 3 Jahre, kommen die natürlich auch mit unterschiedlichen phasenspezifischen Fragen. Also zum einen natürlich immer wieder dieses Gespräch, weil man ja sozusagen eine unabhängige Person ist. Also ich bin jetzt irgendwie nicht Familienangehörige oder im direkten Freundeskreis und habe sozusagen ja keine eigenen Interessen, die mich im Gespräch tragen, kommen die natürlich auch mit zu fragen, was meinst du denn dazu, so ganz unabhängig jetzt, wenn du auf meine Situation blickst, bis hin zu ganz praktischen Fragen auch. Also ich kann mich an einen Schüler erinnern, der ein Au-pair ja dann gemacht hat, der ins Ausland gegangen ist und den wir auch da begleitet haben. Zum Beispiel haben wir relativ häufig telefoniert, um auch so diesen Kulturschock im anderen Land auch nochmal ein bisschen aufzufangen und zu besprechen. Oder er hat dann sich von da aus auch beworben und wir haben auf das Motivationsschreiben geguckt oder auf den Lebenslauf. Also ganz praktisch wurde man da auch eben angefragt, ne? Und er wollte halt einfach auch, ihm war auch wichtig, was so unsere Meinung ist. Und das sind so 2 Beispiele, an die ich mich total gerne erinnere. Genau, an die persönlichen Gespräche.
Weil du das gerade gesagt hast, dass es ja verschiedene Interessenlagen auch gibt, gerade bei, könnte ich mir jetzt vorstellen, von Elternseite gibt es ja immer auch wenn man es versucht, ich bin ja selbst Mutter, trotzdem eine gewisse Interessensfrage, was jetzt die Ausbildung der Kinder angeht. Aber ist das gerade für eben Kinder von Nicht-Akademikern noch was Spezielles, dass da vielleicht von zu Hause einerseits der Druck groß ist, dass man unbedingt will, dass die Kinder eben eine akademische Bildung durchlaufen? Oder ist es eher so dieses, dass man daheim erklären muss, warum man jetzt zur Uni geht? Hast du da Erfahrungswerte dazu?
Also ich habe da auch persönliche Erfahrungswerte, aber vielleicht kann Stefanie da gleich auch noch was von Programmseite aus sagen. Ich glaube, es ist so beides. Also zum einen, dass man erklären muss, was man machen möchte und gerade, ja, wenn die Eltern eine relativ klassische Ausbildung gemacht haben oder an einem Standort auch waren, dann ist das natürlich auch eine neue Welt, die man da dann betritt mit dem Studium. Und gleichzeitig muss man sich auch bewusst sein, dass es auch zu solchen Fremdheitserfahrungen dann kommen kann oder so einer Entfremdung, sage ich jetzt mal. Das soll gar nicht so schlimm klingen, aber es ist schon so, dass man dann mit dem Schritt dann in die Hochschule oder Universität ja auch nochmal ein anderes Vokabular lernt, ein anderes Fach ja auch lernt, sich in eine ganz andere Community ja hineinbegibt und dann oftmals zu Hause vielleicht auch merkt, okay, meine Eltern können da gar nicht mehr so richtig mitreden oder verstehen auch gar nicht, was ich jetzt ganz genau mache. Es wird dann noch mal schlimmer, wenn man nach dem Studium an der Universität bleibt, wie ich, und da arbeitet. Mein Vater war dann froh, dann zu sehen, dass man auch damit Geld verdienen kann, und dann war eigentlich alles in Ordnung. Aber ich glaube, da sind so viele verschiedene Prozesse, und es ist, glaube ich, auch wichtig, die Eltern da ein Stück weit auch abzuholen und mit einzubeziehen. Oder auch die Schülerinnen und Schüler auch zu stärken. Erklär das doch einfach mal deinen Eltern oder sprich mit denen darüber, was sind so die nächsten Schritte, die jetzt anstehen, was erlebst du da im Studium? Also da einfach auch nochmal die Kommunikation zu stärken.
Kennst du das auch, Ryan, dass du deine Eltern da nochmal ein Stück weit abholen musstest und ihnen das erklären musstest, was genau da jetzt alles so dein Plan ist?
Ja, schon auf jeden Fall, besonders auch aufgrund der Sprachbarriere so ein bisschen, weil das deutsche Bildungssystem für die sowieso noch recht neu war. Und da ist es schon manchmal so, wie Julia das gerade angesprochen hat, mit dieser Entfremdung. Da hatte ich gar nicht so bewusst drüber nachgedacht. Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, trifft es schon zu.
Das eine ist eben dieses Gefühl von, ich muss vielleicht erklären, was ich selber mache, oder muss es vielleicht rechtfertigen, vielleicht sind auch Ängste da. Das andere, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer rein mit dir. Julia, du hattest ja beschrieben, das ist so eine Seite der Beratung, aber die andere ist ja trotzdem auch ganz am Anfang, nämlich zu schauen, was können die Jugendlichen oder jungen Menschen, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, denn machen. Und da habe ich so ein Bild vor Augen, dass man dann wirklich so eine Liste schreibt, was kann ich gut, was möchte ich machen, wo sind meine Stärken, meine Schwächen? Ist es wirklich so, dass man da auch nochmal bewusst darauf hinweisen muss, du musst dich irgendwie vorarbeiten und schauen, was eben deine Stärken sind, oder was ist da euer Vorgehen, wie ihr sozusagen herausfindet, was in diesem jungen Menschen steckt, woraus die Person auch mehr machen sollte?
Also das eine ist ja das Mentoring sozusagen durch uns Mentoren und Mentorinnen angeleitet, und es gibt ja auch noch die Workshops, die durch die externen Trainerinnen begleitet werden, und das sind ja ausgebildete Trainerinnen und Trainer, die genau diese Stärkenanalyse auch machen mit den Schülerinnen und Schülern, und da sind wir aber auch von Anbeginn mit dabei. Also die Mentoren und Mentorinnen nehmen auch an diesen Workshops teil, um das eben auch mitzuverfolgen und darauf dann natürlich nochmal zurückzukommen im Laufe der Jahre. Ne? Ach, du hast doch da in dem Workshop dies und das erarbeitet, und wie sieht es denn damit aus? Und da bewegt sich auch viel bei den Schülerinnen und Schülern, die machen dann auch nochmal Ehrenamt oder gehen nochmal ins Ausland oder machen dies und das. Und da kommt ja immer noch was zu. Und das immer wieder mit auf dem Schirm zu haben und das Portfolio sozusagen immer auch weiterzudenken, das geht so Hand in Hand. Also ich würde sagen, in Wechselspiel mit den Workshops, die immer wieder stattfinden. Und dann dadurch, dass wir mit dabei sind, die Mentoren und Mentorinnen, haben wir natürlich da immer eine super Grundlage, um mit den Schülerinnen und Schülern darüber zu sprechen. Und was mir noch wichtig ist, auch zu sagen, auch untereinander ist es eine Form von Peer-Mentoring. Also auch die Schülerinnen und Schüler kommen ja mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen in diese Gruppe. Und das habe ich in den Workshops immer auch erlebt oder generell im Miteinander, dass die sich gegenseitig auch total wertschätzen, Feedback geben und unterstützen, ermutigen, motivieren. Und das ist dann auch was wirkt. Also nicht nur unsere Beziehung zur Gruppe, sondern eben auch untereinander passiert wahnsinnig viel.
Ich grätsche wieder rein. Das heißt aber, in diesem Workshop wird wirklich so dieses eignungsdiagnostische Repertoire auch genutzt, also vom Persönlichkeitstest über Assessments oder so, oder was genau ist da so Bestandteil dann?
Genau, das ist ja so ein Curriculum, was über die 3 Jahre geht, und es wird dann so Stück für Stück aufgerollt. Also wir starten eben mit dem Thema, was sind meine Stärken, und vielleicht kann Ryan auch nochmal erzählen, der erste Workshop ist immer schon auch ein sehr, sehr berührender. Da gibt es so eine Methode, die heißt Lebenslinie, wo die Trainerinnen und Trainer mit jedem Einzelnen auf diese Lebenslinie gehen und mal wirklich gucken, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und wir bekommen wahnsinnig viel Feedback in die Richtung, dass die jungen Leute auch sagen, das hat vorher noch nie jemand mit mir gemacht in dieser Form. Also es hat mir noch nie jemand auch so zugehört und mich so gefragt und mich so ernst genommen. Und das entwickeln wir dann über die Jahre in den Workshops und in Kombination mit den digitalen Trainings und mit dem, was die Ehrenamtlichen machen, eben zu einem Gesamtförderkonzept sozusagen.
Ja, also die Lebenslinie vom ersten Aufnahmeworkshop ist tatsächlich sogar das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, worüber ich auch sprechen wollte. Das ist mir tatsächlich in meinen Gedanken geblieben, weil das, wie du schon sagst, Stefanie, so ein Moment war, wo man dann den passenden Fragen ausgesetzt war und dann wirklich einfach überlegt hat und aktiv sich Gedanken machen konnte über seine Zukunft, über da, wo man jetzt gerade steht und so ein bisschen auch seine Stärken dann vor die Augen bekommt. Und das war dann eine super Betreuung, in die Aufteilung in die kleineren Gruppen und mit den Trainern dann. Also das ist schon wirklich ein sehr toller Start war in dieses Curriculum, von dem du gesprochen hast.
Und kannst du das auch noch quasi untermauern, Julia? Du bist ja eben nicht nur Mentorin und sozusagen in der Praxis aktiv, sondern auch in deiner sonstigen beruflichen Position an der Uni beschäftigst du dich mit Mentoring, spezifischer Frauen in Promotion. Aber trotzdem, kannst du irgendwie das auch nochmal wissenschaftlich untermauern? Oder gibt es da Zahlen, die zeigen, dass eben solche Formen von Mentoring, die Stefanie hat es gerade so schön gesagt, da ist jemand da, der mir mal richtig zuhört, der meine Perspektive sieht und schaut, wie man da vorankommt, dass das wirklich wirksam ist?
Genau, Zahlen ist immer ein bisschen schwierig, weil die Mentoring-Programme eben immer so spezifisch sind und gerade Berufs- und Studienwahlprozesse oder beruflicher Erfolg, Karriereerfolg, wie bei uns jetzt in den Mentoring-Programmen für Doktoranden, das ist immer schwierig in Zahlen zu gießen, beziehungsweise spielen da einfach super viele Faktoren eine Rolle und es ist immer schwierig in der Rückschau zu sagen, das genau war jetzt Mentoring, was da gewirkt hat. Und Mentoring ist eben so, ja, langfristig angelegt. Das kann eben auch noch 5 bis 10 Jahre später Ernte sozusagen einfahren. Genau, also von daher ist das immer so ein bisschen schwierig, in Zahlen zu gießen. Aber qualitativ kann man natürlich sagen, Mentoring wirkt, gerade auf diesen Ebenen, ne, der Karriereförderung, also dass ich zum Beispiel Kontakte zu Netzwerken erhalte, die mir dann auch beruflich weiterhelfen können, ganz konkret. Dass ich jemandem vorgestellt werde oder Ryan hat es ja auch eben erzählt, dieser Kontakt eben zu deinem Freund, der dann später dein Freund geworden ist, das war ja wirklich besonders wirksam. Die andere Ebene ist eben diese psychosoziale Unterstützung, die man gerade dann erfährt im Sinne von, ja, da hört mir jemand zu, stellt auch die richtigen Fragen auf eine wertschätzende Ebene, gibt mir so ein bisschen Push an Selbstbewusstsein auch, ermutigt mich zu manchen Schritten. Und das dritte ist natürlich dieser Netzwerkgedanke. Und gerade solche Programme wie der Studienkompass legt ja die Basis für ein ganz, ganz lang anhaltendes Netzwerk. Und das ist ganz interessant, weil in der Forschung gezeigt wird, wenn man so die Netzwerkforschung sich anschaut, es gibt so Strong Ties und Weak Ties, die jede Person besitzt, also Verbindungen, die uns sehr nahe sind, emotional bindend wie unsere Familie, Freunde, Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich relativ häufig Kontakt habe, so 2 Mal pro Woche ungefähr. Und dann gibt es die Weak Ties, die schwachen Verbindungen, wo ich vielleicht nur einmal pro Jahr Kontakt habe, aber trotzdem ja ein Kontakt meines Netzwerks ist. Und diese letzten Kontakte, diese Weak Ties, die sind total hilfreich für den beruflichen Erfolg, weil man dadurch nochmal Zugang zu anderem Wissen und zu anderen Informationen erhält, während man so in der familiären Freundesbubble sozusagen ähnliche Informationen teilt, hat man zu diesen Weak Ties einfach nochmal diese Brücke zu den wichtigen Informationen, die ich vielleicht nicht alltäglich habe. Also ganz praktisch gesprochen, ich kenne jemanden in einer anderen Stadt durch den Studienkompass, kann vielleicht da nochmal fragen, ob er oder sie mir die Uni zeigt. Ich kenne durch den Studienkompass jemanden, die oder der bei einem bestimmten Unternehmen arbeitet und kann da mal fragen, ja, werden da vielleicht auch gerade Stellen geschaffen. Also das ist total spannend, und nicht zu unterschätzen, dass dieser langfristige Netzwerkaufbau einfach total entscheidend auch für den Berufserfolg sein kann.
Ich kann vielleicht auch noch eine Zahl nennen, die für uns zeigt, dass es wirkt. Also einerseits sagen fast alle, dass sie durch den Studienkompass diese Relevanz von Netzwerken erkannt haben. Aber es sind auch 63%, die angeben, dass sie nach dem Studienkompass ehrenamtlich tätig werden. Also und da geben viele an, weil eben ihre Mentorinnen und Mentoren ihnen Vorbilder waren und weil sie gemerkt haben, es ist wichtig, was in die Gesellschaft zurückzugeben. Und das finde ich ein ganz starkes Kompliment, insbesondere für die Ehrenamtlichen.
Das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, dass ihr eben diese Mentorenschaft ehrenamtlich übernehmt. Und vielleicht nur eine allerletzte Frage noch zu diesem konkreten Programm. Ich glaube, dann wollen wir noch ein bisschen auf eine Metaperspektive. Aber wie häufig sind denn dann solche Treffen oder Telefonate mit den Mentees? Gibt es da irgendeine klare Voraussetzung oder ist es auch sehr individuell, je nachdem, was gerade ansteht? Also vielleicht könnt ihr beide einen Einblick geben, Julia und Ryan, wie oft ihr als Mentorin da sein oder als Mentee die Unterstützung eingefordert habt.
Also ich glaube, das hängt so ein bisschen auch von den Regionalgruppen ab, von den Teilnehmerzahlen, aber auch von den Mentoren, denn schließlich ist es ja auch ein Ehrenamt und da müssen sie auch gucken, wie die zeitliche Kapazität so ist. Ich glaube, bei uns in Dresden haben wir versucht, uns einmal im Monat zu treffen mit der Regionalgruppe. Hat nicht ganz immer geklappt. Der Kontakt zu den Mentoren, den konnte man auch so einfach ganz freundschaftlich halten über WhatsApp. Das wurde auch klar kommuniziert, dass man sich immer bei denen wenden kann. Und ich erinnere mich, es gab auch zwei umfangreichere Gespräche. Das war so ein 1:1 Mentoring. Und da kommen die Mentoren wirklich auf einen zu und vereinbaren diesen Termin und gehen da auch nochmal in einer längeren Session genau den aktuellen Stand von einem durch und was so die Ziele und Visionen gerade sind, sodass man sich da auch noch mit auseinandersetzt. Aber das würde ich sagen, ist so ein bisschen verschieden. Ich habe jetzt auch nur den Einblick aus der Dresdner Regionalgruppe. Vielleicht kann da Julia mehr sagen, wie es woanders noch ist.
Ich kann mich eigentlich auch anschließen. In den ersten beiden Jahren war der Kontakt schon sehr regelmäßig. Wir haben es auch, glaube ich, einmal pro Monat versucht, was gut geklappt hat. Wir sind ja auch zu viert im MentorInnen-Team und konnten da auch immer uns gut abstimmen und absprechen. Und wenn nicht immer alle konnten, konnte man sich ja trotzdem treffen. Und dann im dritten Jahr wird es ein bisschen spannender, wenn dann das Studium beginnt oder die Ausbildung und alle sich so ein bisschen verteilen. Und da hat es sich dann immer angeboten, so zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel zu nutzen, dass alle noch nach Hause kommen und die Familie besuchen. Und da haben wir dann die Treffen immer auch darum angeschlossen, sodass wir uns auch gut sehen konnten und die Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Teilnehmenden dann ja da berichten konnten, was in den letzten Monaten passiert ist. Also es lässt sich auf jeden Fall sehr gut unterbringen. Und man schöpft aus den Treffen auch selbst immer wieder Energie. Von daher war das jetzt keine Arbeit oder Investition. Also wenn, dann eine sehr positive Investition, sodass die Batterien eigentlich nach den Treffen immer sehr gefüllt waren.
Ja, da habe ich mich auch immer sehr gefreut und auf diese Treffen hingeblickt. Auch wenn das dann mal an einem Nachmittag war nach der Schule, war das schon immer eine Freude, da die Regionalgruppe zu treffen und sich einfach in dieser schönen Umgebung auszutauschen.
Ich glaube, wir haben einen wunderbaren Einblick bis hierher bekommen, wie der Studienkompass sozusagen funktioniert und dass er auch eben nachhaltig wirkt. Jetzt würde meine Frage noch eher dahin gehen, also eigentlich wollt ihr damit ja zwei Übergänge schaffen. Der erste Übergang von der Schule in einen weiteren Bildungsweg und der zweite Übergang ja dann aber auch dafür die Grundlagen schaffen, dass man dann eben auch in die Arbeitswelt kommt. Welche Rolle spielt denn auch ein Stück weit der aktuelle Arbeitsmarkt, wenn ihr dann eben in die Beratung geht, welches so der Weg sein könnte? Also ich kann mich auch da zurückerinnern an meine Berufsberatung, da wurde dann schon auch aufgezählt, zum Beispiel, wie viel arbeitslose Psychologen es damals gab, als das Thema war. Welche Rolle spielt aber dann in der Beratung eben tatsächlich der aktuelle Arbeitsmarkt plus? Kann ja schon mal eine zweite Frage mit anschließen. Und mein Lieblingsthema künstliche Intelligenz verändert da ja auch gerade vieles. Vielleicht auch dazu, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde die Frage Stefanie als erstes geben. Welche Rolle spielt der Arbeitsmarkt? Wie beratet ihr da? Inwiefern seht ihr eben auch, dass sich da dann auch nochmal Bildungswege und Berufsprofile durch künstliche Intelligenz zusätzlich verändern?
Ja, also es ist für uns ja erstmal ganz wichtig, dass man alle Informationen für sich auch sammelt in die Richtung, in die man gehen will. Und die Arbeitswelt, das sehen wir schon, seit es den Studienkompass gibt, die verändert sich ständig. Und Deshalb fördern wir nicht unbedingt nur die Orientierung, sondern wir haben so eine Art Kompetenzkompass entwickelt, mit dem wir quasi zentrale Kompetenzen fördern wollen, damit unsere jungen Leute einfach in der Lage sind, sich auch mit solchen verändernden Begebenheiten auseinanderzusetzen, also mit Veränderungen umzugehen, für sich immer wieder in die Selbstreflexion zu gehen, um rauszufinden, wo stehe ich gerade und was bedeutet das für meine aktuelle Situation und dann eben auch Entscheidungen zu treffen und weiterzugehen. Also es geht nicht so sehr darum, dass sie jetzt quasi auf einen Beruf hin beraten werden, sondern in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden und dann sich eben auch mit solchen Herausforderungen immer weiter beschäftigen können. Wir sind ja auch genau an dieser ersten großen, an diesem ersten großen Übergang tätig, also quasi von der Schule in Studium oder Ausbildung. Aber auch deshalb, weil unsere Erfahrung auch zeigt, wenn der gelingt, also wenn man da die Erfahrung macht, ich treffe für mich eine wichtige Entscheidung und kann dann auch den weiteren Weg gestalten, dann gelingen auch die nächsten Übergänge. Und insofern sind wir ganz zuversichtlich, dass wir mit diesem Kompetenzgerüst unseren Teilnehmern dann das an die Hand geben, um sich zum Beispiel auch solchen Herausforderungen, die KI mit sich bringt, später mal stellen zu können.
Kommen denn da Fragen bei dir im Moment auf, Julia, was das Thema KI betrifft? Weil ja schon auch immer wieder Verunsicherung herrscht, ob dann nicht auch einige Berufsprofile ja wie so ein Stück wegfallen. Und ganz speziell ist es ja auch tatsächlich der Fall, dass gerade Einstiegspositionen im Moment teilweise davon betroffen sind, dass da manche Aufgaben eben durch KI inzwischen erfüllt werden können.
Ja, also gerade auch an der Hochschule ist das natürlich ein Megathema bei uns. Allein das Studieren ändert sich ja auch durch KI vehement. Ich kann es gar nicht so ganz genau sagen. Also es gab ja immer mal wieder so Trendthemen oder Themen, die besondere gesellschaftliche Relevanz haben, wie Digitalisierung beispielsweise. Und ja, also es betrifft jetzt wirklich sehr, sehr viele. Ich bin immer noch so ein bisschen optimistisch und denke, es werden auch neue Berufe geschaffen werden oder müssen geschaffen werden, um eben diesen Umgang mit KI ja zu begleiten, zu professionalisieren. Ich weiß natürlich nicht, ob es mehr Berufe sein werden, als wegfallen werden. Das kann ich jetzt nicht prognostizieren. Kann wahrscheinlich keiner. Aber ich würde da eher auch diesen Optimismus beibehalten, dass man dann den Schülerinnen und Schülern so ein Handwerkszeug an die Hand gibt, um sich eben auf diese wandelnden ja, Umstände gut einstellen zu können. Und dann muss man gucken, genau, welche Themen vielleicht auch noch hinzukommen werden.
Spielt es denn, Ryan, für dich eine Rolle mit KI oder ist das vielleicht auch im Gespräch mit KommilitonInnen ein Thema, dass ihr vielleicht auch seht, Wege zu finden oder auch eben ja, Einstiegspositionen in den Unternehmen zu finden? Durch das duale Studium seid ihr ja schon ein Stück weit integriert, dass das schwieriger werden könnte oder ist das gar nicht so ein Thema für dich und im Freundeskreis?
Also bei mir ist das ein sehr relevantes Thema. Ich würde sagen, KI ist mittlerweile sowohl in den Hochschulen als auch auf der Arbeit komplett angekommen. Gerade bei mir in der IT-Beratung ist es wirklich äußerst relevant und da arbeiten wir zum einen mit KI, da geht es bei den Kunden um KI und schließlich auch um den Job, den wir da machen, inwiefern dieser dann, ja, sage ich mal, sich verändert in Zukunft und wie sich da der Fokus einfach so shiftet, weil für viele Tätigkeiten wird dann einfach, ja, sage ich mal, dann kein Mensch mehr benötigt, sondern die KI kann das ausführen, aber auch um die KI zu bedienen. Und dieses Prompt Engineering auf einem guten Level hinzubekommen, sich da auszukennen mit den ganzen verschiedenen Modellen und den Agentic AI-Veränderungen, die jetzt auf uns zukommen, das erfordert genauso ein Skillset, das man sich aufbauen muss. Und ich bin mir da auch nicht sicher, wie Julia bereits angerissen hat, ob da mehr Jobs wegfallen als neue erschaffen werden. Aber es ist auf jeden Fall brandaktuell und die spielt überall eine Rolle, die KI.
Ich muss gerade so ein bisschen auf die Uhr blicken, weil ich merke, ich könnte wirklich jetzt noch Stunden mit euch sprechen. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich glaube, wir merken auch alle, wie breit eigentlich am Ende dieses Thema ist. Von Bildungsgerechtigkeit über jeder findet seinen individuellen Platz, über es ist nicht nur was Punktuelles, sondern es ist was, was ihr eigentlich lebenslang stärken wollt, damit die jungen Menschen immer wieder auf Veränderungen wie KI reagieren können. Vielleicht noch eine allerletzte Frage dazu. Stefanie, nochmal aus eurem Blick, du bist ja auch von der Stiftung der deutschen Wirtschaft und wir haben es jetzt gesagt, das eine ist jungen Menschen, gerade solchen, die vielleicht die Unterstützung von zu Hause oder diese Informationen nicht bekommen, den Weg zu ebnen. Ist es für euch aber auch ein Ziel zu sagen, wir stärken damit auch nachhaltig zum Beispiel unseren Arbeitsmarkt, indem wir eben junge Menschen an Positionen bringen, die zu ihren Stärken passen und sie damit eben auch natürlich viel mehr wieder zurückgeben können, weil sie das ausspielen dann auf dem Arbeitsmarkt. Also ist das auch ein Gedanke?
Ja, auf jeden Fall ist das ein Gedanke, der uns trägt und das ist ja auch total wichtig, wenn junge Menschen ihre Potenziale ausschöpfen können und auf den Weg kommen, der zu ihnen passt, dann ist das für unsere Gesellschaft das Beste, was uns passieren kann. Und ja, für uns ist aber eigentlich der Hauptantrieb, ist, was wir eingangs gesagt haben, dieses Thema Bildungserfolg ist mit Herkunft verknüpft in Deutschland, das irgendwie aufzubrechen und hier einfach mehr Chancen zu bieten und jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, ihren persönlichen Erfolg zu schaffen, das ist unser Hauptanliegen. Ich würde auch eine Sache liegt mir noch so ein bisschen auf dem Herzen, weil der Studienkompass ist nämlich meines Erachtens auch echt eine besondere Initiative, weil wir schon seit 20 Jahren am Markt sind und seit Anfang an nicht ein Programm von einer Stiftung, sondern eine Gemeinschaftsinitiative sind. Also so Collective Impact ist ja gerade auch ein ganz wichtiger Begriff. Also wir sind es schon wirklich sehr lange und es ermöglicht es uns eben wirklich bundesweit sehr viele junge Menschen zu fördern. Wir haben in den letzten 20 Jahren über 6.000 junge Menschen gefördert. Das heißt, wir haben wirklich machen einen messbaren Unterschied mit den Absolventinnen und Absolventen, die wir haben. Und mit dabei sind eben einerseits unsere großen Partner, die Deutsche Bank Stiftung, die AIM und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft, aber eben auch total viele Partner in den Regionen, die auch sagen, ich hole euch zu uns in die Region, weil wir toll finden, was ihr macht und weil wir einfach wollen, dass viele junge Leute ihren Weg finden. Und ich glaube, diese Idee, gemeinsam und langfristig was zu machen, das zeichnet den Studienkompass schon im Besonderen aus.
Das leitet eigentlich schon fast zu unserem Schlusswort hin, oder?
Genau, wir haben uns eine kleine Abschlussrunde für euch ausgedacht. Wir haben das ja immer in unserem Podcast, dass wir eine Abschlussfrage stellen, die man dann mit, ja, eigentlich nur so 2 bis 3 Sätzen beantworten soll. Heute würden wir es so machen, dass ihr alle einmal einen Satz vervollständigt für uns nacheinander. Ich würde vorschlagen, weil das jetzt auf unserem Bildschirm einfach so ist, erst Stefanie, dann Ryan, dann Julia. Und der Satz, den ihr bitte vervollständigt, ist: Der Studienkompass bedeutet für mich.
Der Studienkompass bedeutet für mich, Chancen zu schaffen und dazu beizutragen, dass junge Menschen so gestärkt werden, dass sie ihre eigene Zukunft gestalten können.
Für mich bedeutet der Studienkompass erhöhte Chancengleichheit. Und das herkunftsunabhängig.
Der Studienkompass bedeutet für mich eine Win-Win-Win-Situation für die Teilnehmenden, für die MentorInnen und vor allen Dingen auch für die Organisationen, Institutionen, weil ich ganz fest Überzeugung bin, dass Mentoring einen Kulturwandel antreiben wird und hervorbringen wird.
Sehr super. Schön.
Vielen Dank.
Ja, also vielen, vielen Dank für eure 3 unterschiedlichen und doch so ergänzenden Perspektiven auf dieses Programm und dafür, dass ihr das geteilt habt.
Ja, danke schön.
So, weißt du, was ich besonders schön fand? Natürlich die Abschlussstatements, die jetzt sehr rund waren, aber auch.
Ist das jetzt eine rhetorische Frage oder soll ich da jetzt drauf kommen?
Nee, ich möchte jetzt eigentlich weiter erzählen. Entschuldigung. Ich wollte dich nur einfach direkt ins Boot holen. Nee, was ich wirklich total schön fand, war zu sehen, wie sich irgendwie so der Kreis auch unserer Themen in diesem Podcast und in diesem Programm wieder gezeigt hat. Das hatten wir auch schon zu Beginn gesagt. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, welche Organisation eben zu uns und unseren Themen und auch zu euch HörerInnen gut passen würde, wo wir alle was mitnehmen können. Und das hat sich irgendwie auch bestätigt. Also es geht so viel darum, selbst rauszufinden, was sind die wichtigen Kompetenzen. Das hatten wir schon in einigen Podcasts eben zu sehen. Das erzeugt Arbeitszufriedenheit, aber auch natürlich Motivation und Leistung, wenn man macht, was man gut kann. Aber das muss man erstmal rausfinden. Und das ist so einem jungen Alter eigentlich gar nicht so einfach. Aber auch zu sehen, es geht um mehr als diese punktuelle Entscheidung, sondern auch darum, dass man das eben auch auf die die Zukunft vorbereitet ist und immer wieder das neu hinterfragen kann.
Und immer wieder neu lernt und dass das lebenslange Lernen nämlich dann auch schön betont wird. Und das ist ja im Prinzip das, worum sich auch viele Gespräche im Moment kreisen, nicht nur bei uns im Podcast, auch bei euch, liebe Hörenden in den Unternehmen natürlich, dass wir immer wieder überlegen, ja, wie bekommen wir denn die Leute dazu, auch wirklich von sich aus am besten motiviert zu lernen und da dran zu bleiben und einfach nie das aufzugeben, zu sagen, ich bin weiterhin neugierig und möchte mich weiterentwickeln. Und das ist ja eine super Basis dafür, weil ihr wirklich schon da auch nicht gesagt bekommen, jetzt machst du einmal die richtige Ausbildung und dann ist es vorbei, sondern tatsächlich, es wird ja schon vorbereitet, dass sie auch danach immer noch drüber nachdenken, wie sie sich immer weiterentwickeln können.
Genau, und natürlich ein Stichwort war auch noch zentral, nämlich Bildungsgerechtigkeit, dass es eigentlich allen möglich sein sollte, von Anfang an solche Entscheidungen treffen zu können und sich immer wieder eben neu zu entfalten. Und ich glaube, da können wir immer noch einiges dazu beisteuern.
Kleiner Teaser auf unser nächstes Titelthema nebenbei auch. Wir werden nämlich den OEC Skills Outlook aufgreifen, der ja auch nochmal belegt, dass es eben später auch im Berufsleben insgesamt, aber eben auch insgesamt in der Erwachsenenbildung daran hängt, inwiefern ich mich weiterbilde, ob ich Eltern habe, die eine tertiäre Bildung besitzen oder nicht. Also insofern seid auch da gespannt, da kommt auch noch was dazu.
Und jetzt fehlt aber noch eine wichtige Sache, nämlich unsere Checkout-Frage. Checkout. Und ich finde, die liegt heute auf der Hand. Wir haben schon kleine Teaser gegeben im Podcast, aber jetzt interessiert mich schon, Christina, wie hast du deine Studienwahl getroffen?
Ich habe das ja wirklich im Werne schon gesagt, dass ich eben auch bei der Berufsorientierung war. Da war sowohl jemand in der Schule damals bei uns, als auch ich war auf dem Arbeitsamt und habe den Test so ausgefüllt, dass auf jeden Fall das herauskam, worüber meine Eltern sich maximal aufgeregt haben. Und dann hinterher habe ich dann geschaut, was so in die gleiche Richtung gehen könnte, was mir ein Stück weit liegen könnte. Und ich habe aber auch viele Anregungen aus dem Freundeskreis bekommen. Und die wichtigste Wahl war, also mir war dann relativ schnell klar nach einem Praktikum, es soll irgendwo in den Journalismus gehen und dafür studiert man alles, nur nicht Journalismus, wurde mir immer nahegelegt. Insofern kam das dann so zustande.
Vielleicht musst du noch verraten, was du studiert hast.
Da habe ich gerade drüber nachgedacht, ob ich das jetzt so genau nochmal aufzeige. Weil ich ja dann ein Magisterstudium angefangen habe aus drei verschiedenen Fächern. Das heißt, so ganz entscheiden konnte ich mich dann vielleicht auch wieder nicht. Das waren dann die Politikwissenschaft, die Kommunikationswissenschaft und die Psychologie in einer sehr schönen, wie ich finde, sehr schönen Kombination.
Und nicht nur angefangen, sondern auch abgeschlossen.
Oh, habe ich das so?
Ja, wir wollen es nochmal betonen. Ja, mein Weg, das klang ja auch schon öfter mal in dem Podcast an, war ja auch nicht ganz linear. Also eigentlich fing es schon linear an. Ich habe mich für Lehramt entschieden am Gymnasium und habe das auch fertig gemacht und auch das Referendariat abgeschlossen. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich schon zu Beginn des Studiums immer noch so eine Hintertür in meinem Kopf offen hatte und nicht wusste, ob ich mein ganzes Leben lang im Lehramt bleiben möchte. Aber ich dachte auch, alle haben immer gesagt zu der Zeit, ich studiere was mit Medien. Das war mir irgendwie zu unkonkret und deswegen habe ich mich dann erstmal für was Sicheres entschieden und finde aber schön zu merken, dass es eben doch auch dann immer noch Türen gibt, sich zu verändern.
Und dann wurde es ja doch was mit Medien.
Genau, dann wurde es doch was mit Medien, nur über einen anderen Weg. Insofern nochmal die Ermutigung an alle jungen Menschen, die vielleicht auch zuhören. Ich glaube, es ist am Ende zentral, dass man wirklich das macht, was einem liegt und was man gerne macht.
Und dass man dann hinterher immer weiterdenkt und sich
immer weitermachen.
Genau. Damit sind wir am Ende unserer Spezialfolge angelangt. Und es bleibt uns wie immer zu sagen, wenn ihr euch weiterhin natürlich nebenbei sozusagen noch auf dem Laufenden halten wollt, dann schaut doch gerne auf unser Portal neues-lernen.org, in unseren LinkedIn-Kanal, in unsere App. Und natürlich kommt auch bald unsere neue Magazinausgabe. Ja, und dann bleibt uns nur zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.